Herzlich willkommen zum Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Caro, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und werde euch heute durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium und am Arbeitsplatz auszutauschen. Für diesen Podcast haben wir uns das Thema Meditationstraining ausgesucht. Ich selbst habe da bisher noch nicht so viel Kontakt zu gehabt und konnte auch noch nicht so richtig meinen Zugang dazu finden. Deswegen bin ich aber umso mehr gespannt, was ich aus dem Gespräch mit unserem heutigen Gast, Herr Dr. Ulrich Ott, mitnehmen kann. Herr Dr. Ott arbeitet am Bender Institute of Neuroimaging der JLU. Für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, es ist ein Institut des Fachbereichs 06 Psychologie, an dem der Einfluss von psychologischen Prozessen auf die Veränderungen im Gehirn untersucht wird. Am Institute of Neuroimaging arbeitet Herr Dr. Ott im Bereich der Meditationsforschung. Es freut uns deshalb sehr, dass Sie uns als Experte für Meditationstraining mit Rat und Tat zur Seite stehen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ott.
Ja, hallo.
Wenn ich an Meditationstraining denke, habe ich immer ein Bild vor Augen, auf dem Menschen still im Schneidersitz sitzen und die Hände auf den Knien halten und einfach nur da sitzen und atmen. Sicherlich steckt da allerdings viel mehr dahinter. Können Sie mir dann erstmal erklären, was ich mir unter dem Begriff Meditation bzw. Meditationstraining vorstellen kann?
Ja, Meditation ist ein Oberbegriff für eine ganze Vielzahl von Techniken. Darunter würden auch Techniken fallen, wo Sie sich bewegen. Also beispielsweise Yoga, Qigong, Tai Chi, Gehmeditation, all das zählt auch zur Meditation. Was Sie jetzt beschrieben haben, ist die klassische stille Sitzmeditation. Und dazu muss man sich keineswegs im Lotussitz oder Schneidersitz hinsetzen. Das geht auch wunderbar auf dem Stuhl oder Hocker oder im Knien. Ja, es geht vor allem darum, dass man aufrecht und entspannt da sitzt. Das ist ein bisschen so dieses Bild entstanden von Buddha, der tatsächlich im Lotussitz saß, als er Erleuchtung erlangt hat. Und wenn man jetzt diese Sitzhaltung imitiert, denkt man, dann steigen die Chancen auch Erleuchtung zu erreichen. Aber das ist für uns Westler meistens nicht der Fall, weil das so schmerzhaft ist, weil wir das nicht gewohnt sind, dass wir eigentlich nur mit den Knieschmerzen beschäftigt sind. Und das ist nicht sehr erleuchtungsfördernd.
Ich wollte schon sagen, für mich sind Entspannung und aufrechtes Sitzen schon fast Gegensätze.
Ja, also zur Einnahme der Sitzhaltung gibt es einen ganz schönen Trick. Indem man sich einpendelt. Also wenn man die Augen schließt und einigermaßen aufrecht sitzt, kann man nach rechts und links pendeln, dann merkt man, wie das Gewicht sich verlagert von der rechten auf die linke Pobacke und dann lässt man diese Pendelbewegung immer kleiner werden, bis man genau in der Mitte sitzt, also lotrecht. Und dasselbe treibt man dann nach vor und zurück, pendelt sich sozusagen ein, bis man den Punkt hat, wo man mit minimalem Kraftaufwand aufrecht sitzt. Ja, das kann man natürlich auch mit dem Kopf machen, damit der Nacken- und Halsbereich ein bisschen entspannt ist. Vorher sich zu bewegen, tut generell auch ganz gut. So mal Schulterkreisen. Ja, und wenn man dann sitzt, gibt es in der Meditation natürlich sehr viele Möglichkeiten, worauf man sich konzentriert. Klassisch wäre zum Beispiel ein Mantra zu wiederholen. Ganz bekannt ist das Om. Ja, oder gibt es viele andere Begriffe, die man verwenden kann. Auch deutsche Worte kann man sehr schön zur Meditation verwenden, wie beispielsweise Ruhe oder Frieden. Ja, man kann auch ein Bild anschauen, ein Mandala, ein schönes Objekt, eine Blume. Ja, also man kann ein visuelles Objekt wählen. Man kann auch, was sehr häufig passiert, auf den Atem achten. Das ist eigentlich der Hauptfokus bei vielen Einstiegstechniken. Das heißt, man spürt, wie beim Ein- und Ausatmen die Bauchdecke sich weitet und wieder einzieht und versucht das wirklich kontinuierlich von Moment zu tun. Und dann kommt schon die erste Schwierigkeit, dass das eine Weile funktioniert und dann driftet man in Gedanken ab. Und dann sollte man in der Meditation das wieder bemerken, dass man abgedriftet ist und den Fokus zurückholen. Das ist nichts Schlimmes, dass es passiert, was man ins Denken abdriftet, das ist ganz normal und gehört zur Meditation dazu. Das heißt, die eigentliche Aufgabe ist es nur, das möglichst bald zu bemerken und zurückzukehren und möglichst lange wieder bei den Atemempfindungen zu bleiben. Und das ist so ein zirkulärer Prozess, das kann man auch schön in der Hirnbildgebung zeigen. Wenn man die Leute immer einen Knopf drückt, wenn sie gemerkt haben, oh, jetzt war ich gerade abgelenkt, dann weiß man, davor waren sie abgelenkt, danach sind sie wieder fokussiert. Und dann kann man diese Signaturen der Hirnaktivität dieser beiden Zeiträume miteinander vergleichen und sieht, hier einmal so das Default-Mode-Netzwerk aktiv ist, das ist mit Tagträumen assoziiert, und dann beim Fokussieren die Aufmerksamkeitsnetzwerke wieder aktiviert werden.
Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, wenn man darin nicht geübt ist, schweift man schnell davon ab. Ich habe jetzt aber noch mal eine grundlegende Frage. Welche Effekte hat denn Meditationstraining überhaupt auf uns und unseren Körper?
Ja, bezogen auf den Körper sieht man bei den meisten Meditationstechniken eine Entspannungsreaktion. Die lässt sich objektiv festmachen daran, dass der Blutdruck sinkt, dass die Herzfrequenz runtergeht. Die Variabilität der Herzrate nimmt zu, also die Differenzen zwischen den Herzschlägen. Beim Ein- und Ausatmen, die werden deutlich größer. Das ist ein Zeichen, dass der Vagus, der parasympathische Zweig des vegetativen Nervensystems, dominiert. Die Muskelspannung nimmt ab, die Atemfrequenz verlangsamt sich. Ja, also das sind so die typischen Zeichen der Entspannungsreaktion körperlich. Auf der psychischen Ebene gibt es eine ganze Reihe von Domänen, die da untersucht worden sind. Natürlich Aufmerksamkeit, aber auch die Fähigkeit zur Emotionsregulation. Ja, wenn Sie zum Beispiel dann in der Meditation irgendetwas innerlich auftauchen spüren, eine Angst oder einen Ärger, und das beobachten, ohne darauf zu reagieren, dann können Sie merken, wie die Reaktivität mit der Zeit abnimmt. Ja, das heißt, Angst, Ängstlichkeit, auch Stress, Anspannung, all das kann man zeigen, das nimmt durch Meditation ab. Dann kommen noch viele andere Studien dazu, zu Gedächtnis, zu Wahrnehmungsphänomenen oder auch Intelligenzuntersuchungen, wo man eine Zunahme feststellen kann.
Intelligenz kann man durch Meditationstraining fördern?
Genau. Ja, also da gibt es sehr schöne Meta-Analysen von einem Kollegen, vom Professor Sedlmayr, von der Technischen Universität Chemnitz, der ist da Methodenprofessor für Psychologie. Und er hat große Meta-Analysen durchgeführt, 2 Stück, die auch sehr gut publiziert worden sind, im Psychological Bulletin, die erste. Und da zeigt er diese ganzen Domänen, wie groß da jeweils die Effekte sind, durchweg positive Effekte. Und in dem Update dazu hat er wieder 3 neue Studien zu auch Intelligenzsteigerung durch Meditation, wo die Effekte sogar deutlich groß sind. Ja.
Voll interessant. Ich habe beim Gedanken an Meditationstraining bisher immer nur an die spirituelle Seite gedacht. Mir war gar nicht klar, dass es da auch eine wissenschaftliche Ebene dabei gibt.
Nein, also da ist es wichtig, sich klarzumachen, es gibt ein ganzes Spektrum. Das reicht quasi von Entspannung. Ja, Meditation zählt auch als eins der etablierten Entspannungsverfahren. Wenn Sie da so ein Standard-Lehrbuch sich rausnehmen aus dem Regal, da finden Sie Hypnose, autogenes Training, progressive Relaxation und auch Meditation. Ja, also es ist ein Entspannungsverfahren. Wir in der Hirnforschung sehen Meditation vor allem als ein mentales Training an. Das heißt, ich trainiere meine Aufmerksamkeit, meine Emotionsregulation, Umgang mit Schmerz zum Beispiel. Zu all diesen Bereichen haben wir hier auch im Bion Studien durchgeführt und gezeigt, dass erfahrene Meditierende ihre Netzwerke wesentlich besser regulieren können im Gehirn. Und was Sie ansprechen, die ursprünglich spirituelle Herkunft der Meditation, da geht es dann um veränderte Bewusstseinszustände wie mystische Einheitserfahrungen und solche Dinge. Das ist allerdings im MRT, also im Scanner, nicht so leicht hervorzurufen. Da werden heute mehr experimentelle Studien mit Psychedelika gemacht.
Sie hatten ja vorhin schon chronischen Stress angesprochen. Kann ich denn chronischen Stress auch präventiv entgegenwirken durch Meditationstraining?
Ja, Sie können zum einen das präventiv natürlich betreiben, Meditation, um dann mit einer tieferen Ruhe und Zentrierung in die Situation reinzugehen, die potenziell bei Ihnen Stress auslöst. Es gibt allerdings auch viele Studien mit dem Programm Stressbewältigung durch Achtsamkeit, das heißt so MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist ein Training über 8 Wochen. Wo sie sich einmal die Woche treffen in der Gruppe und werden unterwiesen in verschiedene Techniken. Sanfte Yoga-Übungen sind dabei, aber auch Atemachtsamkeit und vor allem der Bodyscan, wo sie mit der Aufmerksamkeit durch den ganzen Körper systematisch durchgehen. Wer das auch mal ausprobieren will, gibt es tolle Anleitungen im Internet, MP3-Files, die man sich aufs Handy runterladen kann, zum Beispiel von der Techniker Krankenkassen für jedermann. Also frei zum Download auch. Bei meinem ersten Buch Meditation für Skeptiker gibt es auf der Website zum Buch von mir gesprochen. Da gehen Sie durch den ganzen Körper durch und haben eine verbesserte Körperwahrnehmung, nachdem Sie die Übung machen. Und wenn Sie dieses Programm machen, dann sehen Sie auch jetzt wieder eine Studie hier von einer Doktorandin von mir, einer ehemaligen, von der Britta Hölzel, die sie in Harvard durchgeführt hat. Da sehen Sie nach 8 Wochen schon strukturelle Veränderungen in Strukturen wie dem Hippocampus, die durch Stress sehr stark leiden. Wenn Sie dauerhaft Stress haben, chronischen Stress, dann wird die Stressachse aktiviert und Cortison ausgeschüttet. Und dieses Cortison hat auf das Gehirn, insbesondere auf den Hippocampus, eine neurotoxische Wirkung. Ja, das heißt, da gehen Zellen unter, Verbindungen kaputt. Und da sehen Sie nach 8 Wochen schon eine Zunahme der Dichte der grauen Substanz im Hippocampus.
Würde ich auch erwarten, dass die graue Substanz zunimmt, auch wenn ich keinen chronischen Stress habe?
Ja, das hängt immer davon ab, was Sie üben. Ja, also Neuroplastizität ist ein ganz bekanntes Phänomen. Das gibt es in vielen Bereichen, vor allem auch beim motorischen Lernen, beim Sprachlernen. Wenn Sie zum Beispiel musizieren lernen und auch wenn Sie lernen, Ihre Aufmerksamkeit zu regulieren, dann haben Sie einerseits die akuten Wirkungen während der Meditation. Das können wir in den funktionellen Messungen, auch im MRT zeigen, welche Strukturen Sie dafür aktivieren. Und wenn Sie es langfristig machen, über mehrere Wochen, und viele Meditierende machen das ja jahrelang, dann haben Sie auch Auswirkungen auf die Hirnstruktur. Ja, da gibt es etliche Studien, die vergleichen die Gehirne von Meditierenden mit Kontrollpersonen, gesunden, normalen Kontrollpersonen, die gar nichts machen oder irgendwas anderes machen. Und dann sehen Sie da in bestimmten Bereichen, die vor allem mit Aufmerksamkeit zu tun haben und mit Körperwahrnehmung, dass dort die Dichte der grauen Substanz größer ist, zum Teil auch die Hirnrinde tatsächlich dicker. Ganz einfach, das ist also nichts Besonderes und Sensationelles. Einfach, wenn Sie eine Funktion trainieren, wenn Sie jeden Tag 1 Stunde lang mit der Aufmerksamkeit durch den Körper wandern, dann tut sich Ihr somatosensorischer Kortex natürlich ausdifferenzieren. Sie entwickeln eine verfeinerte Wahrnehmung, was auch für Stress sehr wichtig ist, weil Sie früher merken, ah, Moment, gerade sind meine Schultern angespannt oder mein Magen zieht sich zusammen, ja, je nachdem. Also Sie kriegen eine höhere Sensitivität und können dann auch Gegenmaßnahmen ergreifen.
Das heißt, wenn ich als Studi jetzt zum Beispiel in der Klausurenphase sehr viel Stress habe, kann mir Meditationstraining helfen, weil ich mich besser konzentrieren kann und weil es mein Stresslevel senkt?
Genau. Ja, also das kennen wir ja, wenn man mit viel Stress in eine Prüfung reingeht, dann kommt es zu sogenannten Denkblockaden. Und wenn man vorher gelernt hat, geübt hat, sich runterzufahren vom Aktivierungsniveau, man soll natürlich nicht im Halbschlaf in die Prüfung gehen, ja, aber zumindest nicht übererregt, sondern wenn man lernt, einfach eine verbesserte Selbstregulation des autonomen Nervensystems, ja, dass man den optimalen Aktivierungsgrad hat und dann in die Prüfung reingeht mit einer gewissen Klarheit und inneren Ruhe, ja, das ist natürlich für die Prüfungsleistung auch von Vorteil.
Jetzt ist für mich Meditationstraining immer noch so ein großer Begriff, bei dem ich gar nicht wirklich weiß, wie ich anfangen soll. Mhm. Haben Sie da Tipps, wie ich da am besten ansetze?
Ja, also es gibt einerseits natürlich Bücher, wo man sich schlau machen kann. Auch von Peter Sedlmayr zum Beispiel gibt es ein schönes Buch bei Rowohlt, Die Kraft der Meditation, was die Wissenschaft darüber weiß, das empfehle ich immer, weil das auch die ganzen aktuellen Forschungsbefunde dort sehr schön darstellt. Man kann auch einen Kurs machen. Ich hatte schon Stressbewältigung durch Achtsamkeit erwähnt, MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. Da gibt es Kurse eigentlich in jeder größeren Stadt, auch in Gießen gibt es da bestimmt Angebote. Und da ist es so, dass die Krankenkassen auch einen Teil der Kursgebühren erstatten, weil die einfach wissen, dass sie damit Geld sparen durch die präventive Wirkung. Ja, also da kann man sicher sein, weil da gibt es einen Verband, der die Qualitätssicherung gewährleistet von der Ausbildung. Und dann lernt man über diese 8 Wochen schon sehr viel Techniken einerseits, auf dem Kissen sozusagen und auf der Unterlage, Bodyscan, Atemachtsamkeit, so die Haupttechniken. Und zusätzlich lernt man auch, achtsame Haltungen im Alltag zu etablieren. Also zum Beispiel beim Essen oder beim Duschen oder beim Abwaschen oder bei der Kommunikation. Ja, es hilft ja nichts, wenn man täglich 20 Minuten in Ruhe auf dem Kissen verbringt, aber die restlichen 24 Stunden nur durchs Leben hetzt. Ja, es geht darum, diese innere Haltung in der Meditation zu kultivieren. Ja, ich sage immer, zu mir kommen. Meditation heißt zu mir kommen. Und die eigentliche Herausforderung ist dann, aufzustehen und bei sich zu bleiben. Ja, dann im Alltag diese innere Ruhe, die Zentrierung beizubehalten und sehr bewusst das zu tun, was wir tun. Und nicht so abgelenkt zu sein, diffus, so multitasking-mäßig, sondern mehr wirklich in der Präsenz bei dem sein, jeweils, was wir tun.
Ja, das fällt mir auch öfter mal schwer. Also ich würde jetzt anfangen, mir einen Kurs rauszusuchen oder das Buch zu lesen und dann übe ich das erstmal. Empfiehlt es sich dann, nochmal einen neuen Kurs zu machen?
Es kommt immer darauf an, was Sie möchten, ja, was Ihre Zielsetzung ist, Ihre Motivation. Wenn Sie sagen, Sie wollen sich vor allem entspannen und Ihren Stress reduzieren, dann würde ich Ihnen sowas empfehlen wie Atemachtsamkeit, also den Atem zu beobachten. Wenn Sie dann merken, dass Sie leicht abdriften, können Sie zusätzlich die Atmung auch zählen. Ja, einatmen 1, ausatmen 2, einatmen 3, ausatmen 4. Und wenn Sie dann bei 10 angekommen sind, wieder zurück auf 1. Ja, dann hat einerseits Ihr Geist was zu tun und kann nicht gleichzeitig, während Sie zählen, noch andere Sachen denken. Man kann das dann schon in den Pausen, ja, aber man merkt dann halt, wenn man abdriftet, dann vergisst man, bei welcher Zahl man ist. Oder man zählt dann 13, 14, 15, weil man vergisst, bei 10 wieder zurück auf 1 zu gehen. Und das 10 steht auch nicht im Mittelpunkt, sondern das wirkliche Fühlen auf die Atemempfindungen. Weil die sind immer in der Gegenwart. Wenn Sie sich auf den Körper richten, kommen Sie automatisch mit der Bewusstheit in die Gegenwart. Ja, und Atemachtsamkeit ist ein sehr guter Einstieg. Sie können auch mal mit Mantra arbeiten und schauen, wie da die Wirkung von verschiedenen Begriffen ist, wie Ruhe, Frieden, Wärme. Ja, Sie können auch verschiedene Körperregionen als Fokus nehmen. Bauch hatte ich schon angesprochen. Sie können auch die Brustatmung, die Herzregion als Fokus nehmen. Oder, was auch sehr beliebt ist, Sie spüren auf die Berührungen des Luftstroms im Naseneingang. Die sind die ganze Zeit da, aber wir sind uns das nicht bewusst. Ja, wenn Sie jetzt ein bisschen einatmen, merken Sie, da ist kühle Luft, die einströmt und wärmere Luft, die ausströmt. Ja, das ist eine sehr fokussierte Meditation. Wir haben jetzt gerade mit dem Peter Sedlmayr zusammen eine Studie publiziert, wo es um die Top 10 der Meditationstechniken geht. Das ist auch Open Access bei Mindfulness erschienen. Der Titel ist What do meditators do when they meditate? Also was tun Meditierende, wenn sie meditieren? Und da haben wir wirklich über 600 Leute befragt, was sind ihre beliebtesten Meditationstechniken, haben jetzt die Top 10 Liste da quasi vorgestellt. Und da kann man sich das anschauen, was ist das, was mich anspricht. Der Bodyscan ist auf Platz 1. Atemachtsamkeit auf dem Bauchraum ist Platz 2, dann gibt es eine Mantra-Meditation, es gibt Meditationen, um bestimmte Emotionen zu kultivieren, wie Mitgefühl, ja, oder liebevolle Güte. Dann gibt es Techniken mit Mantras, also ich würde zum Beispiel deutsche Begriffe verwenden, anstatt jetzt irgendwelche Sanskrit-Wörter. Ja, oder man beobachtet einfach alles, was im Körper auftaucht. Das wäre eine Technik, die heißt Open Monitoring, also offenes Gewahrsein, Empfindungen, Gefühle, Gedanken. Also man geht so wie in einem Theater in den Zuschauerraum und setzt sich quasi bequem auf den Sessel und schaut, was taucht auf der inneren Bühne des Bewusstseins auf. Ja, ohne sich reinziehen zu lassen in das Geschehen. Ja, und dann tauchen Gedanken auf, Gefühle, dann kann man besser sehen, wie die miteinander zusammenhängen, wie die Gefühle körperlich verankert sind. Also all das kann man durch Meditation quasi als Selbsterforschungsprozess sehr schön betreiben.
Jetzt haben Sie ja schon ganz viele verschiedene Übungen vorgestellt. Was sind denn Ihre persönlichen Lieblingsübungen, wenn Sie meditieren?
Ja, also ich selbst habe für mich die Meditation entwickelt, wo im Grunde Elemente von allen Top-10-Techniken drin sind. Das ist so eine Meditation für Ruhe, Liebe und Klarheit zu entwickeln, wo ich einerseits einen Fokus auf verschiedene Atembereiche lege, Bauch-, Brust- und Nasenatmung, was ich verbinde mit bestimmten Begriffen. Ja, weil wenn ich einen Begriff im Geist wiederhole, ich kann nicht zwei Gedanken gleichzeitig denken. Ja, dann kann ich mich gut darauf fokussieren und schauen, wo ich die Qualität zum Beispiel von Ruhe im Körper wahrnehme. Ja, und zusätzlich kann man das noch unterstützen durch Handhaltungen. Ja, da denken auch viele, ach, das ist irgendwie so esoterisches Brimborium. Aber diese Handhaltung im Yoga, zum Beispiel, dass man die Hände vor dem Bauch ineinander legt und die Daumenspitzen sich berühren. Ja, oder was auch die Kanzlerin gerne macht, alle Fingerspitzen voreinander berühren. Wenn man das mal macht, dann merkt man sofort, das erhöht die Konzentration, die innere Sammlung. Ja, und das ist auch kein Zufall, sondern wir wissen das neurowissenschaftlich sehr gut, dass die Hände haben riesige Repräsentationen im Gehirn. Und wenn man die Hände benutzt, kann man sie wie Magneten der Aufmerksamkeit nutzen, um die Aufmerksamkeit zu steuern, zum Beispiel auf den Bauchraum oder wenn ich die Hände zusammenlege, so gefaltet in diese typische Gebetshaltung vor der Brust, dann wird der Fokus automatisch auf die Herzregion gelenkt. Ja, und wenn ich zum Beispiel Daumen und Zeigefinger zusammenführe und so einen Ring bilde, das ist das Chin-Mudra, Das werden Sie ganz oft sehen, wenn irgendjemand eine Rede hält und ein Dozent oder eine Dozentin etwas auf den Punkt bringen will, dann macht sie diese Geste von, um etwas wirklich genau exakt auf den Punkt zu fokussieren. Und damit kann man auch seine Aufmerksamkeit sehr gut fokussieren. Also wer das ausprobieren will, auch diese Meditation gibt es als MP3 auf der Webseite zum Buch Spiritualität für Skeptiker, das ist jetzt gerade am 1. März erschienen. Kann man frei runterladen und einfach mal schauen, wie die einzelnen Fokussierungen auf die Atmung und die verschiedenen Begriffe wirken. Dann kann man sich das raussuchen, was einen persönlich am meisten anspricht.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass man Fingerhaltungen gut in den Alltag übertragen kann. Haben Sie da vielleicht noch andere kleine Übungen, die man in das tägliche Leben integrieren kann, um einfach achtsamer durch die Welt zu laufen?
Ja, also Laufen ist ein gutes Stichwort. Ja, Gehmeditation, der typische Weg zur Mensa. Wenn Sie einen typischen Weg haben, so eine Routine, oder Sie gehen irgendwie die Treppe 1000 Mal hoch, dann machen Sie mal die Übung, da lang zu gehen, als ob Sie das zum ersten Mal tun. Also mit ganz offenen Sinn. Ja, weil so Routinetätigkeiten neigen wir dazu, abzudriften. Ja, wir beamen uns sozusagen raus aus der Situation, weil das ist langweilig, das kennen wir, und machen irgendwelche Fantasien über die Zukunft oder die Vergangenheit. Ja, das können wir super. Unser Hirn ist kann Wirklichkeit simulieren und uns wegbeamen aus der Situation. Klappt auch toll in der Vorlesung, die langweilig ist. Wenn wir das nicht machen wollen, sondern wirklich in die Gegenwart kommen, darauf achten, wie laufe ich eigentlich? Wie fühlt sich das Gehen an? Wie geschmeidig ist das? Wo höre ich vielleicht Vögel im Baum zwitschern? Wo rieche ich, dass die Gärtner wieder mal aktiv waren auf dem Campus und Gras geschnitten haben? Ja, also diese ganzen Sinnesempfindungen wieder bewusst werden lassen und auch mehr Lebensfreude dabei spüren. Ja, auch unter der Dusche zum Beispiel wirklich mal fühlen, wie schön das warme Wasser sich anfühlt, was über den Körper rieselt. Das sind alles so Übungen, die man auch in diesen Kursen kennenlernt. Essen wäre auch eine super Übung. Ja, essen muss ich sowieso. Also warum nicht achtsam essen? Ja, es gibt ja keine Tätigkeit im Alltag, die ich nicht auch achtsamer durchführen kann. Das heißt, ich muss mir nicht noch meinen vollen Stundenplan noch mit zusätzlich so und so viel Blöcken Meditation auf dem Kissen noch stressiger gestalten, sondern ich kann auch sagen, ich nehme Alltagshandlungen, die nicht so viel Konzentration erfordern, wie zum Beispiel das Laufen oder Duschen oder Essen, und tue dann wirklich nur das. Man kann auch achtsam Auto fahren zum Beispiel, allerdings nur mit offenen Augen natürlich, und da mal spüren, wie sich das Lenkrad anfühlt. Es gibt sogar tatsächlich so 10 Tipps fürs achtsame Autofahren von Seat auf deren Website. Also da haben auch viele Firmen schon entdeckt, dass es ein Trend ist, der auch zum Beispiel beim Autofahren eine Rolle spielt.
Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, achtsamer zu essen.
Oder Fahrradfahren. Für Studenten wahrscheinlich relevanter. Ja, da muss man ja auch völlig aufpassen, dass man keinen umfährt oder nicht umgefahren wird.
Das ist wahr.
Weil die meisten wissen, Unfälle oder unfallartige Situationen entstehen durch Unachtsamkeit. Ja, weil man eben nicht, weil mit irgendwas emotional so beschäftigt ist, dass man nicht genug Ressourcen hat, um sich auf die Fahrt zu konzentrieren. Ja, also Sicherheit hat Vorrang. Aber auch das sichere Fahren kann ich achtsamer gestalten, mal genau gucken und gleichzeitig noch in meinen Körper hineinspüren. Ja, wie ich mich fühle. Auch bevor ich losfahre mit Hektik und Stress, erst nochmal ankommen am Sitz. Und auch diese Tipps zum Autofahren, also die finde ich sehr gut gemacht.
Dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie bei unserem Podcast zu Besuch waren.
Ja.
Ich habe ganz viel mitgenommen und habe eine lange Liste an Dingen, die ich noch recherchieren möchte und ausprobieren möchte. Nochmal vielen lieben Dank. Das war unser AHS-Podcast. Wir würden uns wie immer über euer Feedback freuen. Schreibt uns also gerne. Ansonsten macht's gut, bleibt gesund und fit und bis bald.